Kürzlich ist ein Offizier auf mich zugekommen. An meiner Uniform hat er erkannt, dass ich Armeeseelsorger bin. Er hat dann behauptet, dass er selber gar keine Seele hat. Zuerst bin ich verschrocken, weil noch nie jemand zu mir das gesagt hat. Nachher habe ich ihm entgegnet, dass wir alle eine Seele haben. Seele bedeutet auf Hebräisch, in der Bibel im Alten Testament, Nefesh, und sie bezeichnet das Verlangen, das Leben, Lebewesen. Und das Wort leitet sich vom Atmen ab. Neben der Grundbedeutung Atmen, Hals, bedeutet es auch Kehle. Also Seele heisst eigentlich Kehle. Und es bezeichnet den ganzen Mensch. Und diese Kehle, die Seele, die steht auch für unsere Grundbedürfnisse. Dass wir müssen schnaufen, dass wir müssen essen und trinken. Die Seele steht also für unsere Bedürftigkeit. Wegen dem kann Nefesh, Seele, auch Gier, Verlangen, Wunsch, Wille und sogar Hunger bedeuten. Ein Freund von mir ist Pfarrer, Armeeseelsorger und auch Notfallseelsorger im Kanton Zürich. Und er war schon bei ein paar Katastrophen in der Schweiz im Einsatz gewesen. Er hat mir gesagt, dass seine Seele wie ein Gefäß ist. Und wegen dem will er sie auch nicht überlasten. Und er wählt seine Einsätze unterdessen bewusst aus. Die Frage stellt sich, womit füllen wir unsere Seele? Ich kann dem Gottesdienst den Titel geben, seiner Seele Sorge tragen. Weil ich gefunden habe, es klingt noch so ein bisschen, so mit diesen drei S ist so ein bisschen Wortspiel oder so. Aber eigentlich hätte ich dem Gottesdienst den Titel geben, Gott trägt unserer Seele Sorge. Um das geht es eigentlich. Und er macht das auf drei Arten, also er macht das auf mehrere Arten, aber drei Arten habe ich ein bisschen rausgepickt für heute. Und der erste Punkt ist, Gott trägt unserer Seele Sorge mit der Bibel. Wir haben vorher Psalm 119 gehört, einen Abschnitt daraus raus. Und der ganze Psalm handelt von der Bibel, vom Wort von Gott, was sie alles tut in unserem Leben auslösen. Und der erste Punkt ist einmal, Gottes Wort ist kostbar. So tut der Psalmist, vielleicht war es der König David, wir wissen es nicht, der Psalmist wird beten, tue Gutes an deinen Knecht, so werde ich leben. Ich will dein Wort halten. Öffne meine Augen, damit ich schaue die Wunder aus deinem Gesetz. Es ist eigentlich interessant, dass du heisst, dass es Wunder hat, wie ein Wunder in der Bibel, wo wir lesen. Und unser Glaube bedeutet auch, dass diese Wunder nicht nur einmalig sind, sondern dass wir das auch in unserem Leben dürfen erleben, dass Gott Wunder macht, wenn wir ihn tun bitten. Darum. Und es sind einige von unter uns, die das bestätigen können, die schon in Todesgefahr gewesen sind und sie haben gebetet oder andere haben gebetet für sie und denen Gott das Wunder bewirkt und sie sind am Leben bleiben. Dann sagt der Psalmist, ein Gast bin ich im Land. Verbirg nicht vor mir deine Gebote. Ein Gast bin ich im Land. Der Psalmist drückt damit aus, dass er ein Ausländer ist im eigenen Land. Er fühlt sich nicht mehr daheim. Er sehnt sich nach dem Himmel, nach seiner himmlischen Heimat bei Gott. Die Bibel zeigt uns, dass wir dank Jesus jetzt schon Bürger sind vom Himmel. So heißt es im Neuen Testament drin, denn unser Bürgerrecht ist in den Himmeln, von woher wir auch den Herrn Jesus Christus als Retter erwarten. Was heißt das ganz konkret? Ich habe einmal ein Gespräch geführt mit einer Person und die hat sich ganz grosse Sorgen gemacht um ihre Familie. Und ich habe sie dann daran erinnert, dass es nicht nur das Leben gibt auf dieser Welt, sondern dass es auch das ewige Leben gibt, bei Gott im Himmel. Und so hat sie ihre ganze Familie Gott anvertrauen. Ihre Seele war erleichtert. Noch ein Tabu tut der Psalmist aufgreifen. Das finde ich immer so interessant, dass er mit so markigen Worten redet. Und da sagt er auch ein Tabu ansprechen, das in der heutigen Zeit nicht so oft steht. Das heisst, gescholten hast du die Übermütigen. Das heisst, Gott tut die Übermütigen tadeln. Die Verfluchten, die abirren von deinen Geboten. Wieso tut Gott uns so davor warnen, seine Gebote zu verlassen? Weil die Gebote von Gott, besonders auch die 10 Gebote, das sind Leitplanken für unser Leben. Und Gott will, dass unser Leben gelingt. Und die 10 Gebote sind zusammengefasst, wir sollen Gott lieben, auch unseren Nächsten lieben und uns selber lieben. Und Gott zeigt, zwischen dieser Leitplanke können wir uns bewegen. Dann geht es anderen gut, geht es uns gut. Und auch unsere Beziehung zu Gott geht gut. Ein paar von uns sind sicher auch mal über den Pass gefahren, mit einem TÜV oder mit einem Auto, vielleicht auch mit einem Velo oder Postauto. Und dort hat es meistens eigentlich Leitplanken. Und diese Leitplanken, die sind nicht nur Dekoration, sondern sie schützen uns, dass wir nicht abstürzen. Und so sind die 10 Gebote auch Leitplanken, dass unsere Gesellschaft nicht verrohen, nicht abstürzen ins Chaos. Und der Psalm wird also schön ansprechen, dass Gott unsere Schande von uns wegnehmen. Es heisst, wälze von mir Hohn und Verachtung, denn deine Zeugnisse habe ich bewahrt. Auch je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich dem zustimmen, dass eigentlich Scham eines so der stärksten Gefühle ist, das man spüren kann. Ein paar laufen ja rot an, wenn sie sich schämen, in Sekundenbruchteilen. Und man will dann wie alleine sein, man will das Gesicht verdecken, man will nicht sehen, dass man eben, dass andere vielleicht einem etwas mitbekommen haben, was man falsch gemacht hat. Man läuft rot an. Es ist unangenehm. Es ist etwas vom Schlimmsten, was einem passieren kann, in der Öffentlichkeit das Gesicht verlieren. Sagt man, das Gesicht verlieren. Und da sagt Gott, oder nein, der Psalmist betet, dass Gott die Hohn und die Verachtung von uns wegnimmt. Und wenn wir jetzt den gesamten Zusammenhang von der Bibel anschauen, dann sehen wir, dass Jesus das genau macht für uns. Dass er unsere Schande wegnimmt und uns dafür Ehre gibt. Es ist ein Wechsel, der stattfindet. Und Jesus hat das immer so gemacht. Wenn wir lesen die Geschichte, wie Jesus so ehrenvoll mit Menschen umgegangen ist, dann tut das uns auch prägen. Und Jesus hat auch die Ehre, die Wertschätzung von der Frau und von der Kind, hat er wieder hergestellt. Das gehört auch dort hinein, zu dem Thema, dass Jesus auch unsere Schande getragen hat. Und wo Jesus gestorben ist am Kreuz, ist das Schlimmste gewesen, es war das Schändlichste gewesen, dass Jesus sozusagen in der Unterhose halblutig verblutet ist und versteckt ist am Kreuz, dass er die Schande freiwillig auf sich genommen hat, um uns auch zu retten und zu erlösen und uns dafür die Ehre geben. Dann werden in dem Psalm auch erwähnt, die höheren Menschen, die Fürsten heisst es auch, oder die Obersten. Und das heisst, sitzen auch Oberste und verhandeln gegen mich, dein Knecht sind nach über deine Ordnungen. Also der Psalmist, er ist ein grosses Problem, weil die mächtigen Leute vom Land, sie sind gegen ihn. Sie wollen vielleicht gegen ihn intrigieren, sie wollen Böses planen gegen ihn. Und er sagt jetzt, anstatt dass er einfach mit doppelter Kraft zurückschlägt oder irgendeine Revolution anzettelt, oder einfach auch selber Böses macht, bringt er das im Gebet zu Gott. Und Gott sagt, auch wir können das machen. Wenn wir Probleme haben, wenn wir Streit haben, dass wir uns an ihn wenden und nicht einfach das Böse vergelten. Und Gott schenkt uns auch Mut und Rückgrat, dass wir gegen den Mainstream schwimmen können, dass wir eine andere Position einnehmen. Dass wir nicht einfach das mitvertreten, was alle anderen vertreten. Sondern dass wir auch Tabus ansprechen können, was in der heutigen Zeit hat. In der heutigen Tageslosung, in dem Bibelvers, wo im Alten Testament über den Tag steht, heisst es, du sollst deinen Bruder und deine Schwester nicht hassen in deinem Herzen. Ist aus einem Kapitel aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 19, wo die ganze Bibel treffend zusammenfassen. Du sollst deinen Bruder nicht hassen in deinem Herzen. Und Gott hat das gesagt vor 3600 Jahren an Mose. Es gilt noch heute. Was mich so bewegt, in den vergangenen Wochen sind die mächtigsten Männer von der Welt, von der westlichen Welt, sind nach Israel gereist und in die umliegenden Länder geflogen, um Frieden zu stiften bzw. das Ausmaß der Gewalt zu begrenzen. Aber leider wird es so lange keinen Frieden geben im Nahen Osten, bis Eltern aufhören, ihren Kindern ihren Hass auf Israel einzurichten. Vorgestern habe ich im Radio eine Sendung gehört, in der eine Frau gesagt hat, dass sie bereit ist, sich selber und alle ihre Kinder zu opfern, um Israel zu besiegen. Das Grundproblem besteht im Hass, der unser Innerste auffressen und nach Rache lechzen. Es gibt viele Videos, wo der Krieg zwischen Israel und Gaza, aber auch andere Kriege zwischen Russland und Ukraine, in seiner ganzen Grausamkeit zeigen. Und Videos beschäftigen uns stark. Sie gehen auch in unser Unterbewusstsein hinein. Wegen dem rate ich uns allen davon ab, solche Kriegsvideos zu schauen. Oder auch Fotos zu schauen, wo tote Menschen drauf sind. Heute ist in der Neuen Zürcher Zeitung NZZ ein spannendes Interview mit einer Neurowissenschaftlerin abgedruckt, mit einer Hirnforscherin. Und sie sagt, jedes Bild und jedes Wort hinterlassen Spuren. Ich kann in meinem Gehirn keine Informationen löschen, wie in einem Computer. Selbst wenn ich nicht mehr bewusst auf das Bild zugreifen kann, mich nicht mehr daran erinnern kann, wird es verarbeitet. Es hat einen Einfluss darauf, wie ich die Welt in der Zukunft wahrnehme und interpretiere. Mit eigenen Worten zusammengefasst, wir sollten nicht schlecht sein, uns aufnehmen, wir müssen negative, uns prägen lassen von den negativen Nachrichten, sondern, und jetzt kommt, Jesus dagegen lehrt uns Liebe und Versöhnungsbereitschaft. Er sagt, aber euch, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde, tut wohl denen, die euch hassen. Und der Apostel Johannes ergänzt, jeder, der seinen Bruder, das bedeutet seine Mitmenschen, hasst, ist ein Menschenmörder. Und ihr wisst, dass kein Menschenmörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Also seiner Seele Sorge tragen, bedeutet das, dass Gott uns verändert mit der Liebe von Jesus. Und das tut unserer Seele gut, wenn der Hass weggeht und dafür die Liebe von Jesus hineinkommt. Der Apostel Johannes sagt dann etwas anderes. Er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott und hasst seinen Bruder, also seinen Mitmensch, ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er gesehen hat, kann Gott nicht lieben, den er nicht gesehen hat. Jesus verwandelt unseren Hass in Liebe. Das kann ein längerer Prozess sein. Wenn wir uns täglich der Liebe von Jesus aussetzen, indem wir in der Bibel lesen oder das Kapitel hören mit einer Hörbibel und dann mit Gott reden im Gebet, dann tut er an uns wirken. Jesus liebt uns und vergibt uns unsere Schuld, wenn wir ihn darum bitten. In der Bibel heisst es auch, dass Jesus unser Chefseelsorger ist. Denn ihr gingt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Also Jesus ist der Hirte von unseren Seelen. Er lädt uns ein, zu ihm umzukehren und ihm unser ganzes Leben anvertrauen. Wir können auch sagen, Jesus ist unser Chefdirigent. Der Dirigent sagt seinem Orchester ja auch, das haben wir vorher gehört bei der Hauptprobe, diesen Takt üben wir nochmal üben. Aber bei dem geht es nicht darum, um den Tadel. Der Dirigent wird euch auch nicht tadeln, sondern es geht hier darum, harmonische Musik zu ermöglichen. Und so ist es auch bei Jesus. Er tadelt uns nicht um des Tadelns willen, sondern weil er mit uns unterwegs ist, wegen seiner Liebe. Und der Satz aus dem Alten Testament geht noch weiter. Du sollst deinen Bruder in deinem Herzen nicht hassen, du sollst deinen Nächsten ernstlich zurechtweisen, damit du nicht seinetwegen Schuld trägst. Und das Stichwort, dein Nächster, deutet an, dass wir in einer Gemeinschaft leben. Eine Gemeinschaft, die auch andere Menschen hat. Und Gott trägt unsere Seele Sorge mit der Kirchenfamilie. Das ist der dritte Punkt. Mit der Kirchenfamilie. Und mit anderen Gemeinschaften und Vereinen, gerade die Dorfvereine, Dorfverein und Dorfmusik, wo man zusammen unterwegs ist. Vereine mit anderen Menschen, die mit Ermutigung und auch Ermahnung erfahren. Mir geht es so, dass ich eigentlich nur Ermutigung will, keine Ermahnung. Aber auch Ermahnung und Zurechtweisung ist wichtig, wenn wir auf dem Holzweg sind. Das Lustige ist aber, dass Ermutigung und Ermahnung in der Bibel genau das gleiche Wort ist. Wie tun wir uns gegenseitig ermahnen? Wie weisen wir jemanden ernstlich zurecht, wenn er gesehen ist, auf dem Holzweg? In der Bibel heisst dazu, Schwestern und Brüder, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, also wenn wir sehen, jemand fällt in Sünde, jemand macht etwas Blödes, so bringt ihr, die Geistlichen, einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Also das heisst, wir sollen nicht jemanden zusammenmotzen, nicht jemanden zur Schnecke machen, wie man in Deutschland sagt, sondern im Geist von der Sanftmut weisen wir sie oder ihn darauf hin, dass sein Verhalten nicht okay ist. In einem Lexikon habe ich den Begriff Sanftmut einmal nachgeschaut. Und zusammengefasst heisst Sanftmut Milde und Wohlwollen. Es bezeichnet die innere Einstellung. Und jetzt, wenn man so hört, ja, Sanftmut, dann denkt man, ja, irgendwie ein sanfter Mut. Aber Sanftmut tönt schon ein bisschen weich, es tönt so ein bisschen nach Memme sein. Aber Sanftmut steht für einen freundlichen und festen Charakter, der mit Kraft handelt, wie auch Jesus das gemacht hat. Jesus ist gleichzeitig sanftmütig und stark gewesen. Und Jesus sagt, es geht um unsere Herzenshaltung. Wegen dem ist es gut, wenn wir uns diese Fragen stellen. Wieso wollte ich jemanden kritisieren, ermahnen oder zurechtweisen? Hat er mich verletzt und ich wollte mich jetzt einfach ihm rächen? Oder führt sein Verhalten über kurz oder lang in die Selbstverstörung und ich wollte ihn warnen, weil ich ihn liebe? Ich habe es vorher schon ein bisschen angetönt, auch Seelsorge, Stichwort Seelsorge, ist auch in meinem Leben ein Thema und es kostet mich als Mann unglaubliche Überwindung, um selber Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Und es ist ein innerer Kampf und mir so sagt, ich sterbe tausend Tode, bis ich dann wirklich mal sage, ich brauche Hilfe und ich brauche Beratung. Aber ich habe es wirklich gedacht, wenn ich es so formuliere, vielleicht kann ich das auch uns Männern weitergeben. Wie viele Männer nehmen erst Seelsorge oder Beratung, Coaching, Supervision in Anspruch, in die Situation, vielleicht ihre Ehe oder am Arbeitsplatz oder mit Freunden oder sonst, so verkachelt ist, dass man es fast nicht mehr lösen kann. Aber wenn man rechtzeitig Hilfe in Anspruch nimmt, könnte man noch viel mehr machen. Und so wollte ich euch einfach sagen, es gibt noch eine gute Variante. Und zwar, ich habe schon mehrmals wunderschöne Ferien dürfen verbringen in christlichen Hotels. Und es gibt den VCH, das ist der Verband christlicher Hotels. Ich habe hier noch einen Flyer dabei. Und es hat überall in Europa so Hotels. Und die christlichen Hotels bieten oft interessante Ferien an, auch gerade für die Familie, für die ganze Familie. Und zudem kann man kostenlos Seelsorge in Anspruch nehmen. Es ist wirklich eine super Sache und es kann einem auch weiterbringen. Und einfach, dass man wie weiss, Gott selber kümmert sich um unsere Seele. Und ich kann wirklich alle ermutigen, Seelsorge in Anspruch zu nehmen. Wenn wir hier vorne schauen, dann sehen wir die Zusammenfassung stichwortartig aufgelistet. Die Bibel zeigt uns, dass Gott unsere Seele durch die Sorge tragen, durch das Wort von der Bibel, durch die Liebe von Jesus und durch die Gemeinschaft in der Kirchenfamilie oder auch anderen Vereinen, wozu auch Seelsorge gehört. Im hebräischen Begriff für Seele, Nefesh, mit der Grundbedeutung Kehl, ist schon angedeutet, dass wir schnaufen, essen und trinken müssen. Und die Bibel zeigt uns auch mit der frohen Botschaft und guten Nachricht, dass nur Jesus die tiefste Sehnsucht von unserer Seele nach Liebe und Annahme stellen. Denn ihr gilt in die Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu den Hirten und Aufseher eurer Seelen. Amen.